Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Bei uns ist heute Dr. Vera Disselhoff zu Gast. Vera ist Psychologin, Psycho- und Paartherapeutin und außerdem Mama von 2 kleinen Kindern. Sie hört regelmäßig unseren Podcast und hat uns vor einer Weile geschrieben und gesagt, ich habe ein super spannendes Thema für euch. Und weil wir ganz neugierig geworden sind, haben wir sie einfach mal eingeladen. Herzlich willkommen, Vera.
Hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Vera, du arbeitest als systemische Paartherapeutin und hast zu mir gesagt, dass es bei deiner Arbeit einen super interessanten Ansatz gibt, der relativ simpel ist und mit wenigen Worten schnell und griffig erklärt werden kann. Und der kann den Alltag und das Leben, insbesondere von Eltern, außerordentlich positiv beeinflussen. Jetzt erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
Ja, kurz und griffig, da muss ich mich natürlich direkt unter Beweis stellen.
Los geht's.
Genau, ich bin Vera, ich bin Psychologin. Ich arbeite in einer psychotherapeutischen Ambulanz als systemische Psychotherapeutin und habe eine eigene kleine Privatpraxis als systemische Paartherapeutin. Genau, ich habe mich sehr bewusst für den systemischen Ansatz entschieden, als ich mich in die Ausbildung begeben habe zur Psychotherapeutin, weil ich da ganz grundsätzliche Haltungen sehr ansprechend finde. Zum Beispiel finde ich, dass diese Arbeit sehr auf Augenhöhe beruht. Also ich setze mich nicht vor meine KlientInnen und habe den Eindruck, ich bin jetzt hier die Expertin und ich erkläre euch A plus B und dann habt ihr C, follow my lead und dann wird alles gut, sondern ich versuche mich ganz gut in die, Achtung, erster systemischer Fachbegriff, Realitätskonstruktion meiner KlientInnen einzudenken, einzufühlen. Ich sage 2 Worte dazu. Wir alle gehen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Erlebensweisen, Prägungen durchs Leben und daraus entsteht eine eigene Realitätslandkarte, die uns ganz individuell eigen ist. Und die entspricht nicht der von Person X neben mir und Person Y neben mir. Und damit einhergehend habe ich auch schon das Gefühl, mich jetzt direkt als Expertin zu fühlen, nur weil jemand kommt und sagt, ich möchte gerne in Therapie sein, ist einfach nicht angemessen, sondern mir geht es erstmal darum zu verstehen, okay, woher kommst du? Was ist deine Idee von Therapie auch? Was ist deine Idee davon, wie dir hier vielleicht geholfen werden kann? Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen siehst du? Und wo aber kannst du auch total viele Ressourcen aufweisen und bist selber schon sehr kompetent in dem, was du machst. Genau, und darüber hinaus oder damit einhergehend kommen wir auch gleich dazu, dass so ein Grundsatz in der systemischen Therapie ist, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern, und das ist natürlich in der Paartherapie besonders spannend, genau, sondern wir alle haben ein unterschiedliches Bild davon, was ist meine Wahrheit und woraus speist die sich. Und worauf du jetzt anspielst oder was ich auch so mit eingebracht habe, ist die sogenannte Anteilearbeit, die da ein ganz wichtigen Part spielt. Wir haben nämlich dann, da wird es noch ein bisschen komplizierter, innerhalb unserer selbst nicht nur diese eine Wahrheit, also auch wir haben nicht unsere eine Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Situationen, Kontexte, Personen, Rollen, die wir zu erfüllen haben, die bringen auch ganz unterschiedliche unsere Anteile nach vorne. Ich stelle mir das manchmal gerne vor wie so eine innere Bühne, die wir alle mit uns tragen. Und je nachdem, welcher Kontext, welche Gefühle, welche Bedürfnisse angesprochen werden durch das, was uns geschieht und was uns präsentiert wird, kommen da unterschiedliche kleine Persönchen auf die Bühne und sagen, ah, okay, hier bin ich dran, das kann ich gut. Und häufig sind das Muster, die sich dann auch so über ein Leben lang gut einspielen, wo man so weiß, ah, okay, hier bin ich in dem Kontext, jetzt verhalte ich mich so und so oder nehme auch so und so wahr. Und die können auch in der Situation, wo sie sich entwickelt haben, sehr hilfreich und sinnvoll gewesen sein. Und manchmal merkt man, wenn ich jetzt da heute so drauf gucke, merke ich, das ist irgendwie eine Art und Weise, die passt mir gar nicht mehr so gut oder ich fühle mich damit gar nicht mehr so wohl in diesen Verhaltensmustern zu verharren. Und das ist dann häufig der Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich als Therapeutin gut in die Arbeit kommen.
Okay, warte, lass mal nochmal, also das mit den Anteilen finde ich ganz spannend, deswegen sprechen wir da jetzt noch tiefergehend drüber. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ist das so wie sowas wie eine Maske, die ich aufsetze, wenn ich in verschiedene Situationen gehe? Oder du hast jetzt von kleinen Persönchen erzählt. Also es gibt ja auch eine psychische Krankheit, wo dann tatsächlich verschiedene Menschen sozusagen in einem wohnen. Das ist jetzt aber nicht.
Nein, überhaupt nicht. Genau. Es ist das Gegenteil von pathologisch. Also irgendwas hat überhaupt gar keinen Krankheitswert. Und eine Maske, wenn du so willst, ja, könnte man das so nennen. Ich finde, eine Maske hat gleich so eine Konnotation von, das bin nicht wirklich ich oder das ist nicht mein wahres Ich. Ich spreche von etwas, was tatsächlich sich ganz natürlich ergibt und unterschiedliche, ja, Erlebensweisen, Denkweisen, Verhaltensweisen, Bedürfnisse in uns hervorbringt, die wir alle haben. Also es gibt mich als Mutter, es gibt mich als Psychologin, als Paartherapeutin, als Psychotherapeutin, es gibt mich als Partnerin, es gibt mich als Freundin, es gibt mich als Tochter. Und das sind alles Anteile, die gehören zu mir und die sind völlig authentisch. Die sind so, wie sie sind, genau richtig. Und die sind aber vielleicht mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Zielen, Motiven gespickt. Ja, also als Mutter habe ich einen anderen Auftrag, eine andere Erwartung an mich selbst als Tochter. Zum Beispiel, wo ich mich vielleicht eher versorgen lasse, als dass ich versorge. Oder in meiner Rolle als Psycho- und Paartherapeutin kann ich mich in die Denk- und Erlebensweisen von anderen ganz gut hineinfühlen und nehme meine eigenen Bedürfnisse, mein eigenes Bild von der Welt, meine eigene Realitätskonstruktion eher ein Stück zurück, um mich gut ein- und finden zu können in die anderer Personen, wohingegen ich als Partnerin ein großes Bedürfnis habe, als in einer Partnerschaft gesehen zu werden. Ja, und da vielleicht auch andere Bedürfnisse damit einhergehen. Von meinem Partner möchte ich vielleicht auch mal versorgt werden, in den Arm genommen werden, möchte auch mal vielleicht Ball abgeben. Und in der Psycho- und Paartherapeutinnenrolle habe ich da einen anderen Auftrag an mich selbst.
Okay, und kommt es dann zu, ich habe es verstanden, das ist super, vielen Dank, aber kommt, also jetzt klingt das ja erstmal positiv sozusagen, also ich habe ganz viele Ichs in mir sozusagen, die in verschiedenen Situationen, die Vorreiterrolle nehmen, aber du sagst ja, dass es auch, also dass es vielleicht in Kindheitstagen wichtig war, dass ich so einen Anteil hatte. Aber du hast auch von Problemen gesprochen. Also was für Probleme kann denn das bereiten?
Erstmal können diese Anteile wirklich auch unterschiedliche Bedürfnisse transportieren. Und wenn ich dann in einer Situation bin, also ein ganz pragmatisches Beispiel vielleicht aus einem Elternalltag, wie ihn viele kennen. Ich bin als Organisatorin, Managerin gefragt. Ich habe verschiedenste Stränge, die ich parallel laufen habe und die ich im Blick haben möchte und muss. Und das ist ein Auftrag an mich, den ich mal besser, mal schlechter erfüllen kann. Und dann gibt es in mir aber auch noch eine berufstätige Person, die die Themen der KlientInnen im Sinn hat und die sich gerade damit beschäftigen möchte. Ah, da könnte ich mich vielleicht nochmal in das Thema reinlesen und mich ein bisschen besser informieren, damit ich da irgendwie adäquat drauf reagieren kann. Dann bin ich Mutter und erlebe mich vor allem in einer versorgenden, bedürfnisorientierten, liebevollen Verbindung, möchte sehr warm und nah sein und Emotionen viel Raum lassen, wohingegen vielleicht in der Managerin, Organisatorinnenrolle bin ich eher sehr pragmatisch unterwegs und denke, hier ist A, da ist B, das müssen wir jetzt irgendwie zusammenbringen, unter einen Hut bringen. Dann gibt es irgendwann vielleicht auch einen Moment, in dem ich mich, wie ich auch schon angedeutet habe, selber gern versorgen lassen möchte, weil ich merke, puh, das sind ganz schön viele Rollen, die ich da intus habe, ganz schön viel zu tun für mich. Ich hätte gerne auch irgendwo einen Ort, eine Rolle, in der ich mich zurücklehnen kann und jemand kommt und sagt, kann ich dir eigentlich was Gutes tun? Mhm. Genau, diese was ich als Kind erlebt habe, zum Beispiel in meiner Tochterposition, das prägt natürlich auch ungemein, wie ich in Beziehung bin, wie ich auch bestimmte Dinge für richtig oder falsch halte, wie man sie zum Beispiel in Familien lebt, weil ich da auch was vorgelebt bekommen habe. Und das geht natürlich dann auch mit ein in all diese alltäglichen Rollen, die ich erfülle und wo ich dann vielleicht gucken muss, jetzt habe ich das irgendwie im Hinterkopf. Das ist etwas, was wir nicht präsent und bewusst haben, ne? Aber ich habe so eine Schablone vielleicht dafür, wie ich gerne einen Familienalltag gestalten will, aber merke jetzt, meine Kinder oder mein Partner, die passen da gar nicht so einfach rein. Jetzt muss ich irgendwie switchen und gucken, wie kann ich dann wiederum meiner Mutterrolle gerecht werden, mich selbst finden in dem, was ich da an Anteilen habe. Das macht es vielleicht so ein bisschen plastischer, so nachvollziehbarer, wie da auch Konflikte entstehen können innerhalb meiner selbst. Mhm. Und dann wird es ja nochmal extra spannend, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe, die bringt auch all diese vielen Anteile mit sich, all diese unterschiedlichen Rollen, in der sie oder er bisher im Leben durchs Leben gegangen ist. Und dann treffen sich da vielleicht verschiedene Anteile, Parts im Englischen, die verstehen sich super gut, die denken, hey, wir gehen Hand in Hand, super. Und dann kommen vielleicht auch welche zutage, wo man merkt, also irgendwie das, diese Seite an dir, da kann ich irgendwie gar nicht so viel mit anfangen. Und ich will nochmal ganz klar sagen, das alles ist trotzdem ein großes, ganzes Ich, ne? Es geht überhaupt nicht darum, dass wir da zerpflückt sind oder dass wir ja uns inkongruent fühlen, irgendwie den Eindruck haben, das stimmt irgendwie so nicht mit mir überein. Und gleichzeitig eben gibt es verschiedene Bedürfnisse, die damit an den Tag gelegt werden.
Okay, und was macht ihr dann in der systemischen Therapie beziehungsweise systemischen Paartherapie? Mhm. Also warum kommen die Leute zu euch oder zu dir?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super, aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Erstmal kommen die häufig daher mit bestimmten Kommunikations-, Konflikt-, Verhaltensmustern, wo sie merken, wir geraten immer wieder in die gleiche Schleife und wir verstehen irgendwie gar nicht, wie das kommt. Wirklich häufig auch mit dem Gefühl, eigentlich wollen wir beide. Wir haben total Lust, uns zu verstehen und wir haben total Lust, uns als TeampartnerInnen zu sehen in dem, was wir gemeinsam bewältigen. Aber wir kommen immer an ähnliche Punkte, wo es irgendwie knirscht, wo wir nicht gut zusammenkommen. Mhm. Und das lohnt sich und häufig auch im jungen Eltern-Setting. Also wenn so die Kinder im Baby, aber dann auch im Kleinkindalter sind, also wo sich auch einfach Rollen neu finden. Eltern werden ist eine wichtige Schwellenentwicklungssituation, wo auch nochmal ganz neue Rollen kreiert werden. Wo wir uns neu finden müssen und gucken müssen, wie was will ich eigentlich sein hier drin? Wie kann ich mich irgendwie hier gut zurechtfinden? Und wie ich aber auch schon gesagt habe, häufig auch überlagert ist oder zumindest untermauert ist von Ideen, die wir irgendwie mitbringen aus unserer Vergangenheit. Und dann finden sich plötzlich Eltern wieder, gucken sich an und sagen, ach, die Seite kenne ich irgendwie von dir noch gar nicht. Wo kommt das jetzt her? Oder jetzt begegnest du mir hier auf eine Art und Weise, die mir erstmal fremd ist, vielleicht sogar ein bisschen von dir oder wo ich gar nicht so richtig weiß, wie wir in gemeinsames Verständnis kommen. Und da zu gucken, was liegen für Bedürfnisse zugrunde. Also Anteile ist dieser sehr populäre systemische Begriff, aber ich arbeite gerne auch mit der vielleicht so alltagsnäheren Wort, weil von Bedürfnissen. Wenn ihr an diesen Punkten seid, lasst uns mal diese Situation wirklich auseinandernehmen. Und wer kommt da daher? Mit welchen Rollen, die vielleicht vor einer Stunde noch stattgefunden haben oder sogar noch überfließen ins Hier und Jetzt, wo wir uns jetzt beide als Paar begegnen? Und was möchte jetzt diese Person? Was braucht die gerade? Eine ganz schöne Situation, finde ich, die auch sehr so schnell nachvollziehbar ist. Mama ist zu Hause, hat vielleicht die Kinder abgeholt, ist gut in ihrer Managerinnenrolle, die Kinder sind halbwegs versorgt, es ist irgendwie eine gute harmonische Stimmung und dann kommt der Vater nach Hause, das ist jetzt so sehr, ne, in klaren Rollen, aber es kann genauso gut auch andersrum funktionieren, ja, Papa ist zu Hause und dann kommt Mama nach Hause und dann treffen sich die beiden und kommen aus einem Kontext, in dem sie auf eine bestimmte Weise gefordert waren, wo Erwartungen und Anforderungen an sie gestellt wurden. Und jetzt kommen die beiden zusammen und treffen sich wieder als PartnerInnen und kennen sich vielleicht auch noch aus einer Situation, wo all diese Rollen noch gar nicht stattgefunden haben und würden sich jetzt eigentlich erstmal sehen, haben sich irgendwie zurechtgelegt, wenn wir uns abends sehen, dann gibt es erstmal irgendwie eine Umarmung, dann überlegen wir, was wir miteinander kochen, was wir, wo wir irgendwie den Abend miteinander verbringen, wie wir gut heute in Kontakt kommen. Und jetzt haben plötzlich diese zusätzlichen Rollen als Eltern oder auch eben als berufstätige Personen, die uns ganz Unterschiedliches abverlangen, kommen da rein, gemischt und gemixt und dann merken wir, also einfach können wir jetzt gar nicht in unseren eigentlichen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen ganz platt, Paarmodus wechseln, sondern diese Rollen, die wir sonst zu erfüllen haben, die zerren weiterhin an uns und die brauchen eigentlich von mir gerade, dass ich weiterhin einen pragmatischen Blick drauf habe, was morgen angezogen wird oder ob die Winterschuhe schon zurechtstehen oder ob wir neue brauchen. Kind X ist wieder rausgewachsen aus der Größe, der Einkauf ist nicht erledigt. Und dann möchte ich vielleicht eigentlich meinem Partner, meiner Partnerin begegnen als Partnerin und merke, ich spreche aber weiterhin in der Managerin-Rolle. Und die Person, die nach Hause kommt, die hat vielleicht das Gefühl, oh, schade, ich dachte, wir sind irgendwie erstmal nah und sagen uns Hallo, so wie ich das auch von uns kenne. Aber mit mir redet gerade eine Managerin.
Mhm.
So. Und da zu ergründen, okay, was, wie kommt das zustande? Das löst vielleicht nicht den ganzen Konflikt, ja? Also das ist auch viel Erwartungsmanagement, was ich mit meinen KlientInnen mache. Ich werde nicht machen, dass euer Leben plötzlich easy ist und es nicht mehr diese ganzen verschiedenen Anforderungen und Erwartungen gibt. Aber wir können gut ergründen, was liegt da eigentlich dahinter? Und wenn ich das verstanden habe, dann gelingt es mir vielleicht in manchen Positionen und Situationen, die Position der anderen Person auch mal einzunehmen, zu sehen, ach so, du kommst auch gerade nach Hause und bist müde. Du hast vielleicht auch dir eine Umarmung erhofft oder ein bisschen versorgt werden. Ich hingegen, mir geht's genauso, aber jetzt haben wir irgendwie das alles auf dem Schirm, was wir sonst noch zu tun haben. Wie können wir vielleicht gemeinsam schauen, was hat jetzt gerade Priorität, was müssen wir zuerst erledigen, aber dann auch wieder dazu finden, hey, wenn wir dafür aber Raum haben, will ich dir sehr gerne auch als die Partnerin der Partner begegnen, den du dir gerade gewünscht hast. Und das mal einfach zu so ein bisschen zu demaskieren, in Einzelteile wiederzubringen und zu gucken, wo stehen wir hier eigentlich? Was brauchen wir? Was hat meine Kommunikation bezweckt? Wieso bin ich dir vielleicht gerade als Managerin begegnet, obwohl du dir die Partnerin gewünscht hast? Das kann schon total helfen, auch in der Übung natürlich. Ne? Das sind Sachen, wo wir dann auch viel mit so Übungen in der Therapie arbeiten. Wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse? Wie kommt es überhaupt an beim anderen? Also ich könnte da jetzt ewig weiterreden, weil ich so merke, es ist natürlich auch eine Frage, mit welchem Ohr höre ich, dass mir etwas gesagt wird. Ja, also das kann ich auch in unterschiedlichen Rollen hören. Ich kann auch switchen in die gleichsam Managerinnenrolle und sagen, ah ja, sehr gut, dass du es sagst, das hatte ich auch auf dem Schirm, das und das und das. Oder ich höre, oh, jetzt kommt mir eben das entgegen und ich wollte eigentlich gerade so, ne? Also so, das ist ja auch eine Frage. Und das eben zu üben, sich anzugucken, auch zu normalisieren, ein großes Stück. Also zu sehen, das sind Ambivalenzen, die haben wir alle in uns und dass wir darüber in Konflikt geraten an der einen oder anderen Stelle, das passiert uns allen. Die Frage ist, wie können wir damit gut umgehen? Welche Art der Kommunikation kann uns unterstützen dabei?
Wobei mir das jetzt immer noch nicht so richtig klar ist. Also schon, ich verstehe, was du erklärt. Also es geht im Prinzip darum zu erkennen, dass wir in verschiedenen Rollen handeln.
Richtig.
Das habe ich bis heute tatsächlich nicht gewusst und deswegen ist das sehr erhellend für mich. Die Frage ist nur, inwieweit nützt mir das jetzt in der Partnerschaft als Elternpaar? Also wie kann ich dieses Wissen nutzen, um eben, wie du angesprochen hast, Konflikte ja zu vermeiden? Sollen wir nicht, haben wir ja gelernt, aber eben Konflikte konstruktiver zu lösen.
Ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass dieses Wissen darum, dass es diese verschiedenen Anteile in mir gibt, diese verschiedenen Rollen, ich erfülle in meinem Alltag, dass mich das dabei unterstützt, immer mal wieder auch zu hinterfragen, mit welcher Rolle bin ich gerade am ehesten in Verbindung? Also mit dem, was ich ausdrücke und kommuniziere, zum Beispiel eben an meinen Partner, meine Partnerin, was ist da gerade im Vordergrund? Und was gibt es aber noch für Rollen, die deswegen gerade eben nicht im Vordergrund sind und die aber vielleicht hilfreich wären, um anders in Verbindung zu kommen? Also bleiben wir mal bei dieser Managerin, die empfängt. Wenn ich mich selber in dieser Situation sehe, dann kann ich mir selber einen Spiegel vorhalten und sagen, das ist gerade dein prioritäres Bedürfnis. Du willst gerade, dass die Sachen erledigt sind, auch um so ein bisschen abschalten zu können, vielleicht in einen Feierabendmodus zu wechseln. Und ich weiß aber, dass es auch mein Bedürfnis ist, mit meinem Partner in Verbindung zu gehen. Und wenn ich das zum Beispiel weiß, dann kann ich sagen und kommunizieren, ausdrücken tatsächlich, hey, ich wünsche mir total, dass wir heute einen entspannten guten Abend miteinander haben. Ich habe auch Lust, das irgendwann alles ad acta zu legen. Aber für mich ist gerade nochmal wichtig, dass ich diesen Part abgeschlossen habe. Sonst komme ich da irgendwie nicht hin. Ich merke, das rotiert dann weiter in mir. Und wenn ich dafür ein Bewusstsein habe, dann kann ich das ganz anders auch einsortieren, mit mir selber auch wertschätzender umgehen. Manchmal spreche ich auch aus einer Rolle heraus, die sich gerade anbietet, weil ich da gerade total drin bin. Und dann merke ich aber, oh, eigentlich wollte ich gar nicht so hart klingen oder eigentlich wollte ich gar nicht so, weiß ich nicht, so Aufträge erteilen. Eigentlich wollte ich gerade lieb sein und warm sein und willkommen heißen. Aber es ist mir gerade nicht gelungen, weil ich merke, die Managerin, die rotiert noch so. Ich hänge jetzt an diesem Managerin-Wort. Ne? Ja, ihr könnt dafür nehmen, was ihr möchtet. So, aber damit wird es vielleicht so ein bisschen klarer. Und das kann ich auch kommunizieren. Und wenn ich das sogar in der Paartherapie gemeinsam mit meinem Partner, meiner Partnerin ergründet habe und diese verschiedenen Perspektiven kennengelernt habe und Bedürfnisse, dann können wir uns sogar gegenseitig angucken und sagen, ich habe es entdeckt. Das ist jetzt gerade ein vorrangiges Bedürfnis. Können wir gerne erstmal klären und dann ist es auch schön, wenn wir gemeinsam noch drauf auf eine andere Ebene kommen. So.
Ja. Das klingt cool. Ich versuche mal jetzt für mich zusammenzufassen, weil ich das Wort systemische Therapie noch nicht kannte. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, geht es in der systemischen Therapie nicht so sehr darum, irgendwie die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern tatsächlich einfach an Dingen, die man jetzt im Alltag bei sich und seiner Partnerin oder dem Partner erspürt, die Probleme, die man hat, sozusagen einfach sich anzugucken und zu verstehen, warum das passiert und darüber zu sprechen. Aber hier das Ganze, was in der Kindheit passiert ist, das kommt dann nicht auf den Tisch oder doch auch?
Ich würde das so in Gänze nicht sagen. Es gibt auch in der systemischen Therapie, muss man sagen, unterschiedliche Schulen. Es gibt auch solche, die sagen, wir machen eine Sitzung und dann ist alles gut, weil wir im Hier und Jetzt vor allem arbeiten. Und es gibt ganz andere, die gehen sehr auch in die, was man jetzt heute so unter dem inneren Kind, ne, so hypnosystemische Ideen. Also genau, auch da gibt es unterschiedliche Stränge. Wenn ich in dieser Anteilearbeit bin, dann schaue ich sehr genau nach den Rollen, die sich im Hier und Jetzt darstellen und komme gleichzeitig nicht umhin, immer mal auch zu gucken, wie haben die sich denn entwickelt? Es gibt noch ein anderes Beispiel vielleicht, das geht so ein bisschen aus diesem Elternalltag raus, aber es kennt vielleicht auch die eine oder andere, wenn ich im Paar das Gefühl habe, wenn wir zu zweit sind, ist alles gut, dann geht es uns wunderbar. Und wenn wir uns in eine bestimmte Freundinnengruppe begegnen, dann hakt's irgendwie zwischen uns. Dann kommen irgendwie Seiten an dir hervor, die finde ich irgendwie schwierig. Die kann ich nicht gut mit dir übereinbringen, wie ich dich sonst kennenlerne, wenn wir so in unserer kleinen Bubble sind. Mhm. Und da zum Beispiel ist es auch total spannend zu gucken, was ist denn das? Was kommt da so hervor? Und das ist jetzt dann nicht unbedingt Arbeit mit, was haben unsere Herkunftsfamilien uns beigebracht, aber wir können dann schon auch schauen, über eine gewisse Zeit, die wir jetzt leben, haben sich bestimmte Rollen hervorgespielt, die total wichtig waren, zum Beispiel im sozialen Umgang. Dann gibt's vielleicht so die große Entertainerin, die immer, wenn sie in einen sozialen Kontext kommt, plötzlich total aufblüht und laut wird und so im Mittelpunkt agiert. Und die kann aber genauso gut zu Hause ganz ruhig sein und im Du und Ich funktionieren. Und das ist überhaupt kein Problem. Und die hat vielleicht einen Partner, der ist eher zurückhaltend, eher ruhig. Da funktioniert es dann zu Hause in dem Kontext total gut. Und der hat auch so über seine bisherigen Erfahrungen festgestellt, damit komme ich so an die Menschen mit der Art und Weise, wie ich mich verhalte, mit denen ich mich auch wohlfühle und warm werde. Und dann komme ich aber mit meiner Partnerin in neue Kontexte und plötzlich ist die so eine Entertainerin. Ich weiß gar nicht so genau. Hä? Wer bist du? Was machst du da? Damit komme ich irgendwie nicht gut zurecht. Und deswegen ist es für mich total wichtig, auch immer zu gucken, woher kennen Sie dieses Gefühl sonst noch? Woher kennen Sie die Art und Weise, sich zu verhalten sonst noch? Wann haben Sie das als hilfreich erlebt, so durchs Leben zu gehen? Und wie hat sich vielleicht so eine Rolle entwickelt?
Okay, und dann? Also wenn man, sagen wir, keine Ahnung, musste ich in der Klasse den Clown spielen, um halt meine Position zu halten. Und was mache ich jetzt damit sozusagen?
Dann habe ich erstmal viel über mich gelernt und wahrgenommen, dass es mir so geht. Und vielleicht auch verstanden, warum ich zum Beispiel in der sozialen Situation immer wieder in Streitsituationen mit meinem Partner komme.
Okay.
Weil für mich ist das total, so bin ich halt, wenn ich mit Menschen bin, ne? Also erstmal stellt sich mir die Frage nicht, aber plötzlich habe ich jemand an meiner Seite, der guckt mich an und sagt, hä? Und ich denke, hä? So. Also erstmal habe ich was verstanden.
Okay.
Und habe vielleicht auch verstanden, okay, das ist eine Art und Weise, mit der kommst du gar nicht so gut zurecht. Das heißt nicht, dass du mich als ganze Person ablehnst, aber diese eine Rolle, die ich auch gerne erfülle, die auch zu mir gehören darf, das ist etwas, wo du irgendwie in Schwierigkeiten kommst. Und dann kann ich gucken, welche anderen Anteile gibt es aber noch in mir, mit denen du total gut in Kontakt kommst. Wie kann ich die vielleicht stärken, mir zur Seite holen, an die Hand holen und sagen, okay, es gibt aber irgendwie einen Anteil, mit dem bist du ja sehr gut in Kontakt, sonst wären wir nicht in einer Beziehung. Mhm. Und den kann ich auch bewusst mir zur Seite nehmen, wenn ich weiß, ich gerate manchmal automatisiert in sozialen Kontexten in so ein sehr lautes, großes, auftreterisches. Ja?
Und man könnte ja aber auch sagen, ich nehme meinen Mann jetzt nicht mehr mit, wenn ich mich mit Freunden treffe.
Ja, wäre doch schade. Nein, also natürlich kann man das sagen, ja. Also überhaupt gar keine Frage. Und es ist ja trotzdem schön zu. Also für mich ist immer der Mehrwert darin, ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln und für die andere Person. Also Perspektiven in mir selbst kennenzulernen und auch Perspektivübernahme zu üben. Und anzunehmen, dass das, was ich gerade sehe, wahrnehme, fühle, dass das nicht unbedingt das ist, was mein Gegenüber gerade wahrnimmt, sieht und fühlt. Mhm. Und wenn ich mir bewusst mache, es gibt unterschiedliche Kontexte, in denen sich eine Person unterschiedlich verhält, dann kann ich ganz anders darauf eingehen, dass da eine andere Perspektive gerade herrscht.
Okay.
Und diese Anteile, hat jeder Mensch dieselben? Wie viele gibt es? Also wenn ich mich jetzt auf die Suche begeben möchte, du hast ja schon einige genannt. Hast du noch ein paar mehr, wo ich gucken kann, fühle ich das in mir oder nicht? Das ist wahrscheinlich das, was ihr ganz am Anfang in der Therapie macht. Oder also gibt es so Schemen? Ich versuche es mir gerade irgendwie vorzustellen. Ich ordne immer gerne was in Schubladen ein. Versuche das mit dem Thema jetzt auch so ein bisschen.
Ja. Das ist eine total spannende Frage. Erstmal würde ich sagen, die Anteile, die wir in uns tragen, sind unerschöpflich und es können sich auch jederzeit neue bilden oder andere in den Hintergrund treten. Und ich, also du sagst gerade so, dass wahrscheinlich, was wir am Anfang der Therapie machen, erstmal so diese Anteile herausarbeiten. Das passiert im Verlauf der Therapie. Oder es ist auch so, dass mir Menschen berichten, wie es ihnen gegangen ist in einer bestimmten Situation. Und dann kann ich auch als Therapeutin einspringen und sagen, ah, okay, wenn ich das richtig verstehe, gibt es einen Anteil in ihnen, der möchte gerade gerne pragmatisch alles erfüllen, was zu erfüllen ist. Und dann höre ich aber auch noch einen anderen Anteil in ihnen, der ist ganz auf Verbundenheit aus und möchte eigentlich irgendwie nur kuscheln und warm werden und so. Dann bin ich auch sehr im Hier und Jetzt der Person. Dann muss ich noch gar nicht ausbreiten, woher das vielleicht kommen könnte und welche vergangenen Erfahrungen diese verschiedenen Anteile gemacht haben, sondern man kann das tatsächlich auch so sehr in der aktuellen Situation herausarbeiten. Welcher Anteil oder welche Anteile walten da gerade? Es ist allermeistens so, dass wenn wir uns in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext bewegen, dass ganz verschiedene Perspektiven auch in uns selber präsent sind. Dass wir einerseits uns wohlfühlen und auf der anderen Seite denken, ach, ist vielleicht auch okay, wenn die Party gleich vorbei ist oder so. Und da auch verschiedene Rollen, Perspektiven walten. Und deswegen lohnt es sich auch, ne, das geht so ein bisschen an die Frage, die du gestellt hast, muss man da immer irgendwie auch die ganze Vergangenheit mit aufräumen, lohnt es sich auch sehr, im Hier und Jetzt zu gucken. Und wenn ich aber feststelle in der Therapie, da kommen bestimmte Anteile, bestimmte Verhaltensmuster, Denkweisen, kommen immer wieder so zutage oder so, was vielleicht man auch so kennt, sind so Glaubenssätze. So kommt immer wieder sowas durch, was bei mir als Therapeutin anklingt und wo ich merke, ah, das kenne ich doch schon, das habe ich schon mal gehört. Kann das sein, dass das was ist, was Sie auch schon in der vergangenen Situation erfahren haben? Ah ja, stimmt, das kommt öfter mal vor. Das scheint irgendwie ein sehr konstanter Anteil in mir zu sein, den ich immer wieder auch zeige oder der immer wieder auch so eine innere Stimme ist, die mir sagt, wie ich eine Situation einzuschätzen habe. Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
Ja. Ja? Jetzt hast du schon ganz oft über diesen Perspektivenwechsel gesprochen, der wichtig ist. Und ja, der ist wichtig. Aber hast du irgendwie, keine Ahnung, praktische Alltagstipps, um zu üben, diese Perspektivübernahme?
Also etwas, was ich sehr, sehr gerne mitgebe den Paaren, mit denen ich arbeite, sind sogenannte Herzgespräche, Zwiegespräche. Also es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Immer mal wieder zu schauen, dass man sich Zeit nimmt, dass eine Person einen zum Beispiel 5-minütigen, kann aber auch 10-minütigen Redeanteil hat, in dem die andere Person gar nicht reagiert. Also man schaut sich bewusst nicht in die Augen, wie wir das ja sonst gerne in Kommunikationsübungen machen, sondern man dreht sich um oder man kann das auch wunderbar am Telefon machen. Und eine Person darf einfach mal sprechen. Alles, was ihr gerade in den Sinn kommt. Das können ganz banale Dinge sein. Ich muss irgendwie noch Milch kaufen. Und das darf auch sein, oh, ich hatte irgendwie gestern ein Gespräch mit meiner Mutter, das hat mich irgendwie sehr bewegt. Da hänge ich irgendwie noch so nach. Oder bei der Arbeit wurde heute das gesagt und das ist mir so. Na, also was auch immer, es darf übrigens auch geschwiegen werden. Aber eine Person kriegt einen ganzen fixen Raum für sich selber, dann klingelt ein Wecker und dann ist die andere Person dran und macht genau das Gleiche. Und es wird nicht jeweils darauf reagiert. Mhm. Und dann ist das Gespräch vorbei, nachdem beide Wecker geklingelt haben. Und dann geht man auch aus dieser Situation, ohne das groß zu thematisieren. Und wenn man das regelmäßig in den Alltag einbringt, in einen, zum Beispiel einmal die Woche macht oder zweimal die Woche, dann kriegt man ganz automatisch einen sehr intimen Einblick in, was ist eigentlich bei der anderen Person gerade los? Was braucht die gerade? Wenn die so frei assoziiert, was kommt der in den Sinn? Und das können total spannende Dinge sein. Manchmal kommen Beziehungsthemen hoch. Manchmal ist es auch so, dass man hinterher denkt, also irgendwie, ich weiß, ich soll eigentlich nicht reagieren, aber ich würde da doch irgendwie gerne nochmal drüber reden. Dann kann man sich natürlich jederzeit die Erlaubnis einholen und fragen, hey, da war irgendwie was, was du gesagt hast, das hat mich jetzt wiederum beschäftigt. Ist das für dich okay, wenn wir das nochmal zum Anlass nehmen? Aber so genau, die Perspektive meines Gegenübers erfassen, erfahren und mir Zeit dafür nehmen, wirklich Raum zu geben, und dafür regelmäßige Termine zu finden, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Perspektive zu übernehmen. Gerade weil man nicht reagiert. Mhm. Wo wir schnell in Schwierigkeiten geraten, die Perspektive zu übernehmen, ist, wenn wir im Gespräch sind, insbesondere im Konfliktgespräch, und jemand sagt was und bei uns geht schon ein ganzer Film los, die Person redet weiter, wir hören gar nichts mehr, weil wir sind schon so damit beschäftigt, dass wir sagen, hä? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er das oder wie kann sie das denn so sehen? Ich bin doch gerade da und dann bin ich dran mit Reden und rede einfach nur darüber. Und dann stehen da einfach zwei Menschen voneinander und erzählen sich, was in ihrem jeweiligen, in ihrer jeweiligen Blase passiert. Und die andere Person merkt, ich habe das Gefühl, du hörst mir gar nicht zu. Und es stimmt in dem Moment auch. Mhm. Und es ist kein böser Wille, aber ich bin so mit mir und meiner Perspektive beschäftigt, dass ich gar nicht mehr feststelle, was ist da gegenüber eigentlich los. Und dafür Raum zu lassen, das zu üben miteinander, hey, ich lasse dir jetzt einfach mal dein Space und ich übernehme dann meinen, wenn ich dran bin. Das ist zum Beispiel etwas.
Aber was macht... Entschuldige, was mache ich, wenn derjenige die 5 Minuten lang leise ist? Du hast ja gesagt, der darf auch schweigen und dann passiert nichts weiter. Also dann höre ich ja nicht zu.
Ja, das ist, glaube ich, was sich wirklich total lohnt, mal auszuprobieren, weil das kann total wertvoll sein, dass ich einfach mal mir den Raum nehmen kann, auch nichts zu sagen. Das bedeutet ja nicht, dass nichts passiert und dass nichts in mir vor sich geht, aber und das ist auch selten, habe ich zumindest noch nie so erlebt oder wurde mir auch noch nie so rückberichtet, ist das der Plan, das Ziel. Ich sage heute einfach gar nichts. Kann natürlich auch sein, ne? Aber so ist gar nicht so unbedingt die Idee, sondern dass man so merkt, oh, eigentlich tut es mir gerade einfach gut, mal nicht zu reden und nur mit dir zu sein.
Okay.
So. Und das ist dann einfach auch so. Ich würde es gar nicht irgendwie werten. Ich wollte noch anschließen, eine andere Übung, die wir in der Therapie häufig machen, die natürlich gut gelingt mit Anleitung oder mit so ein bisschen Moderation, aber die man auch schön zu Hause wirklich als Übungsfeld sehen kann, ist das sogenannte aktive Zuhören. Überhaupt keine Hexerei, aber eine Person spricht. Und dann wird nach einer bestimmten Zeit, dass die Informationen nicht sich zu sehr ballen, unterbrochen. Und dann höre ich einfach mal von der Gegenseite, was hast du gehört? Und dann ist es auch nicht wertend und falsch, wenn die andere Person sagt, oh, ich weiß es irgendwie gar nicht mehr so ganz genau, was du gesagt hast. Sondern im Gegenteil lässt Raum dazu zu fragen, kannst du es nochmal wiederholen? Das habe ich irgendwie doch nicht so richtig verstanden. Wenn wir dann sogar über Emotionen reden können, dann wird es total spannend, weil dann kommt einfach mal, weil wir angehalten sind, aktiv zuzuhören, weil wir wissen, an einem gewissen Punkt werden wir gefragt werden, ob wir gut zugehört haben, verändert das die Art und Weise, wie wir ins Gespräch gehen. Ich konzentriere mich gerade auf deine Perspektive. Und das soll natürlich auch wechseln, ne? Also das kann eine Person ihre Situation schildern, zum Beispiel in einem Konflikt. Wie hast du den wahrgenommen? Ja, du bist zur Tür reingekommen und dann hast du das gesagt und dabei habe ich mich so gefühlt, ohne dass die Person schon in der Position sein muss zu sagen, nee, aber Moment, ich habe doch was ganz anderes gesagt. Ich habe doch was ganz anderes gemeint. Ich kam doch von da und eigentlich war ich gerade damit beschäftigt. Sondern, okay, das hast du wahrgenommen, als ich zur Tür reingekommen bin. Und dann wiederholt die andere Person das. Ist das das, was angekommen ist? Hast du das so gemeint oder möchtest du gerne, dass ich da noch was, hast du noch Fragen dazu, Ergänzungen? Und andersrum dann genauso. Okay, und jetzt bin ich dran. Und jetzt schildere ich, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Und dann kannst du mir aktiv zuhören und mir sagen, was du gehört hast. Ist das wirklich das, was ich gemeint habe? Manchmal ergeben sich da schon ganz klar, ach so, na, wenn du das so hörst, ist ja klar, dass du wütend wirst oder dass du traurig wirst oder dich nicht gesehen fühlst. Ja.
Da muss ich nochmal kurz einhaken, weil also bei mir, wenn mir jemand sagt, also ich kann aktiv zuhören, weil ich das in der Ausbildung gelernt habe, aber wenn mir jemand sagt, du musst mir jetzt 5 Minuten oder du musst mir jetzt zuhören und hinterher mir sagen, was ich gesagt habe, dann würde in meinem Gehirn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, dann würde ich versuchen sozusagen wortwörtlich mir zu merken, was die Person sagt und das dann versuchen wiederzugeben. Das ist es ja nicht. Sondern, so, lass uns mal nochmal. Also,
sondern ich habe verstanden, dass es dir so und so ergangen ist.
Okay.
Es dürfen durchaus auch die gleichen Worte sein. Ne? Ich will jetzt auch nicht von jedem verlangen, dass er da sich so nochmal was Eigenes aus den Fingern saugt. Es dürfen auch die gleichen Worte gewählt werden. Aber es geht vor allen Dingen darum zu verstehen, ich gebe wieder aus meiner Perspektive, wie ich verstanden habe, dass es dir ergangen ist. Mhm. Wie du dich gefühlt hast, als ich das gesagt habe oder als ich das getan habe. Und dann abzugleichen, ist das auch tatsächlich, was du verstanden oder wie es dir gegangen ist. Ja, und manchmal stellt sich heraus.
Ja, ganz oft, häufig
sogar. Ja, genau.
Ich will noch mal kurz auf eine Situation zurückkommen, die an die ich vorhin erinnert wurde, die wir ganz häufig in der Beratung bekommen, wo ich denke, dass die Anteile an Arbeit da helfen könnte. Also ganz häufig kriegen wir Anfang von Frauen, die, wenn sie bei den Schwiegereltern mit dem Mann sind, sagen, mein Mann ist, der stärkt mir zu Hause, wenn wir bei denen sind, nicht den Rücken. Und ich glaube mittlerweile, jetzt wo ich mit dir gesprochen habe, dass der dann wahrscheinlich in dem Sohnanteil ist, ne? Und dann sozusagen nicht Rücken stärken kann. Ist das so?
Ich sitze also jetzt nicht mit diesen Frauen und diesen Familien am Tisch. Ich tue mich immer schwer mit so Allgemeinplätzen, aber eine Situation, die ganz klassischerweise, ja, kann ich mir gut vorstellen, solche unterschiedlichen Anteile hervorrufen kann. Und also so unsere Herkunftsfamilien und wie wir uns mit unseren Eltern bewegen und in unseren oder mit unseren Geschwistern und Menschen, die uns wirklich seit Beginn an kennen, das sind Momente, in denen ganz klassischerweise wirklich auch so bestimmte Rollenmuster hervorgerufen werden und genau solche Anteile plötzlich zustande kommen und man merkt irgendwie, das kann nicht wahr sein, dass du jetzt hier so bist, wenn du mit mir bist, bist du ganz anders. Und jetzt erlebe ich dich hier und denkst so, ach so, ist irgendwie was ganz anderes. Und da ist es zum Beispiel total lohnenswert zu gucken, wie war denn ihre Rolle in der Familie? Also nur wie im Systemischen, wir gehen immer vom System aus. Wir bewegen uns nicht als Individuen durch die Welt, sondern was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, ist immer in Kontext zu setzen mit den Menschen, die uns umgeben, mit der Situation, die uns umgibt, mit den Orten, die uns umgeben. Und die Herkunftsfamilie ist natürlich mit das Prägendste. Und deswegen würde ich das auch nie, deswegen meinte ich vorher, ne, komplett außer Acht lassen. Und genau da auch zu gucken, was war denn deine Rolle in der Familie? Welchen Job musstest du da übernehmen? Von dem du dich vielleicht in deiner heutigen Entwicklung, in deiner Paarbeziehung, in Freundschaften, im Beruflichen total in Anführungsstrichen emanzipieren konntest, da kommt es überhaupt nicht mehr zum Tragen. Aber dann kommst du da wieder rein und du merkst es vielleicht gar nicht, aber du bist ein ganz anderer Typ, ganz andere Typin, die dann da plötzlich sitzt. Und das auch zu spiegeln, und zwar auf wertschätzende Weise, ne? Das bedeutet auch nicht, dass diese Anteile falsch sind oder gelöscht werden müssen oder irgendwie, oh Gott, den muss ich loswerden. Im Gegenteil, mache ich die Erfahrung, und den Job übernehme ich gerne auch als Therapeutin, einen wohlwollenden, wertschätzenden Blick insbesondere auf die Anteile zu setzen, die uns eigentlich eher ein bisschen nerven oder wo wir so das Gefühl haben, oh, das ist eigentlich was ich nicht mehr machen wollte. Damit kommen wir in Kontakt mit diesen Anteilen. Das wird dann so ein bisschen abstrakt, aber dann können wir gucken, okay, welches Bedürfnis vertritt gerade dieser Anteil? Und wie kann man vielleicht diesem Bedürfnis beikommen und dabei aber neue Verhaltensmuster anwenden? Ja, also wenn ich in der Familie sitze und ich bin vielleicht die Person, die immer für Harmonie sorgen musste. Die immer die Person war, die irgendwie gute Stimmung verbreitet hat, die allen zugehört hat. Dann verstehe ich, das ist irgendwie wichtig, auch in meinem Familiengefüge. Wenn ich daran was verändere, wie ich meiner Familie begegne, dann wird sich auch in meinem Herkunftsfamiliensystem was verändern. Dann werden die auch irritiert sein und denken, okay, ach so, jetzt macht sie das irgendwie gar nicht so. Normalerweise ist doch sie diejenige, die sich darum kümmert, dass hier alle entspannt sind. Wer soll denn sonst die Rolle übernehmen? Mhm. Dann ist es total spannend zu gucken, vielleicht übernimmt denn plötzlich einfach jemand anders diesen Job, wenn der mich irgendwie anstrengt und ich merke, ich will das gar nicht mehr immer so machen müssen. Oder ich kann auch für mich gucken, mein Bedürfnis ist eigentlich, dass wir alle gut miteinander zurechtkommen, aber immer diejenige zu sein, die alles in Balance hält und die Waage ist, das ist zu anstrengend für mich. Das kann ich nicht ewig aufrechterhalten. Also kann ich das vielleicht auch mal aussprechen und merken, ich stelle fest, mein Empfinden ist es, dass ich diesen Job zu machen habe. Aber für mich ist es total wichtig, auch mal zu zeigen, mir geht es gerade auch nicht gut. Ich will das irgendwie gerade gar nicht. Oder ja, auch so das auszusprechen und zu gucken, wer kann mir hier mal kurz zur Seite treten, das erstmal sichtbar zu machen. Ja, und
ich wollte gerade sagen, dass dass jemand so die Harmonie herstellt und Balance hält und so, das passiert ja eigentlich nicht bewusst, sondern eher genau. Auf unbewusster Ebene. Und also es mag jetzt sozusagen einer Person bewusst werden, die jetzt in ihre Herkunftsfamilie zurückgeht, aber wenn die jetzt sagt, okay, möchte ich heute nicht mehr, das wissen die anderen ja nicht. Was dann? Also dann ist absolutes Chaos, oder?
Kommt auch ein bisschen auf die Art und Weise der Kommunikation innerhalb der Familie an. Ne? Also für mich ist auch immer eine schöne Prämisse sprechen, reden. Ich habe festgestellt, dass, und ich erkenne aber total an, dass das manchmal schwierig ist. Ja? Und dann kann man vielleicht für sich schauen, okay, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich das aufbrechen will. Ich merke, dass ich damit vielleicht sehr viel Unruhe in mein System rein und dieses System reinbringen könnte. Aber ich weiß, mir tut diese Rolle, die kann ich eine Weile gut erfüllen. Das habe ich auch gut gelernt. Die habe ich lange geübt, mein Leben lang. Und ich merke aber, sie wird zunehmend anstrengend für mich. Dann dosiere ich das vielleicht anders. Dann weiß ich vielleicht jetzt, hey, ich hänge nicht mehr 5 Stunden mit euch ab, sondern ich mache es 2 Stunden. Und vorher und nachher sorge ich gut für meine Bedürfnisse und was ich gerade brauche. So, ne? Also wenn man da so einen Blick drauf hat, dann kann man das auch für sich in den Schritten, die einem möglich scheinen, so gestalten, dass man damit gut umgehen kann. Ne? Erstmal macht man sich's bewusst und dann ist es so, okay, was macht es denn anstrengend? Ja, vielleicht, weil es dann irgendwie immer viel wird. Oder ich kann vielleicht ein bisschen schauen, dass sich die Gruppen möglichst nicht über 5 Menschen sind oder so, weil mit der Person wird es immer extra schwer, weil die bringen nochmal extra viel Unruhe in das System. Wenn ich mit denen dreien bin, kann ich das eigentlich ganz gut aushalten, aber wenn die 2 dazukommen, so, okay, ne? Okay. Also so eine Idee.
Okay, spannend.
Vera, du bist ja auch Teil eines systemischen Psychotherapeutinnen-Kollektivs. Herrje, was für ein sperriges Wort.
Ja, das stimmt.
Und ihr macht Workshops zur Anteilearbeit. Genau. Erzähl doch mal noch ein bisschen darüber.
Ja, total gerne. Das ist Forces. Das ist ein Kollektiv, das ich mit 2 Kolleginnen gegründet habe. Und wir arbeiten mit Paaren in der sogenannten Aufstellungsarbeit. Auch was viele vielleicht noch gar nicht so kennengelernt haben. Also wir bringen Situationen, Systeme, Kontexte als Personen in den Raum. Man kennt vielleicht so Familienaufstellungen, so gucken, wenn wir jetzt einen bestimmten Konflikt haben, wie stellt sich der eigentlich dar, wenn wir den mal aufstellen würden? Also wenn Person X neben Person Y steht, wie fühlen die sich nebeneinander? Oder welchen Unterschied macht das, ob die Person nach links guckt oder nach rechts guckt, sich einer Person zuwendet oder nicht zuwendet? Also das ist etwas auch sehr Systemisches, so mit dem Aufstellen im Raum kann man Sachen nochmal anders visualisieren und auch spürbar, greifbarer machen. Und diese sogenannten Parts-Partys, die wir machen, das sind Parts, also diese Anteile, und wir machen eine kleine Party mit denen. Also wir gucken, welche unterschiedlichen Anteile bringen diese einzelnen PartnerInnen mit. Das machen wir über eine kleine Übung zu Beginn, dass wir so ein paar raussuchen, die irgendwie gerade sehr präsent sind. Und dann suchen wir uns Menschen im Raum, die Stellvertretenden, die werden gebeten von den Aufstellenden, also vom Paar, kannst du für mich bitte Anteil 1 übernehmen? Und kannst du für mich Anteil 2 sein und du Anteil 3? Und dann gucken wir gut, was bringt denn dieser Anteil 1 mit? Ja, Ja, also damit jetzt nicht die Person, die da aufgestellt wird, sich irgendwas aus den Fingern saugen muss, sondern wie siehst du diesen Anteil? Ist das jemand, der zum Beispiel sehr stolz erhobenen Hauptes dasteht, dann würde man dem so eine Körpersprache mitgeben, wenn der da auf diese kleine Bühne tritt. Oder ist das eine Person, die sich immer gerne eher wegduckt oder verstecken möchte und gar nicht so sehr dabei sein will? So, und dann werden diese unterschiedlichen Anteile auf die Stellvertretenden verteilt. Und dann lassen wir die einander begegnen. Die kommen dann hinter einem Vorhang her, Anteil X von Partnerin 1 und Anteil Y von Partnerin 2. Und dann begegnen die sich und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus, wenn die sich begegnen. Und jetzt diese beiden, die ich gerade benannt habe, das ist so ein ganz schönes Bild. Wenn wir uns vorstellen, die haben, da kommt so das stolz erhobenen Hauptes wandelnde Persönchen daher und ist so ganz selbstbewusst und sehr klar in ihrer Haltung und weiß genau, was sie will und kann ruhig auch mal eine Ansage verteilen. Und daneben kommt dann daher so ein ganz duckmäuserisches und vorsichtig und kriegt vielleicht eher Angst, weil dann dieser Anteil begegnet. Dann können wir solche Konfliktsituationen, wie sie auch in unserem Alltag passieren können, ja, also genau solche Anteile können sich dann begegnen, die wir sonst nur verbalisiert haben, besprochen haben, irgendwie so einen Blick drauf haben. Und dann sehen wir mal, wie sieht es eigentlich aus, wie die sich begegnen. Mhm. Und wie können die vielleicht trotzdem irgendwie zusammenkommen? Also das ist dann wirklich wie so eine Art kleiner Tanz, der sich da darstellt, wo wir dann so sehen, ah, wie können die trotzdem irgendwie sich warm werden miteinander. Und dann merken wir vielleicht, ah, okay, also dieser sehr ängstliche Anteil, der sich sehr zurücknimmt, vielleicht zum Beispiel in Konflikten eher Sorge hat, dass ein Konflikt zu sehr eskaliert, der fühlt sich gerade total bedroht von dieser stolzen, selbstbewussten Person, die ihr gegenübersteht. Und dann können wir aber nach hinten hinter die Bühne gucken und sagen, wer ist denn da sonst noch so in eurer Anteile-Crew da hinten? Gibt's da auch jemanden, der sich traut, dem mal gegenüber zu stehen? Und dann können wir den dazu holen und dem an die Hand geben, der so eher ängstlich ist. Und dann kann man mal sehen, ach guck mal, ihr beide zusammen, ihr könnt dem durchaus begegnen. Und dann ist es eher so die Frage, wie kann man die aktivieren, wie kann man auf die zurückgreifen? Wenn man weiß, ich habe die in mir, dann kann ich die auch hervorholen in Momenten, wo ich automatisiert eher in sowas, oh, vorsichtig, bloß kein Konflikt.
Das ist die große spannende Frage.
Wie aktiviert man denn die?
Wie aktiviert man die Anteile? Ja, also leider kein Schema X und dann haben wir, also Schema verdammt. F, ne? Genau. Und dann hat man es. Aber nochmal, seine Anteile überhaupt kennenzulernen, sich auseinanderzusetzen mit diesen unterschiedlichen Rollen, die man vertritt. Sich zu erinnern an Momente, auch übrigens in der Paararbeit total wichtig, ne? Ressourcen aktivieren, also verstehen, in welchen Momenten funktionieren wir sehr gut miteinander. Und auch in der Einzelarbeit zu gucken, wo sind Anteile, es gibt Situationen, da bist du, auch wenn du im Konflikt vielleicht eher scheu auftrittst, eher ängstlich auftrittst, erinnern wir uns mal gemeinsam an Situationen, da bist du total klar, da weißt du genau, wie es läuft. Und was ist da wichtig? Wieso kannst du da diese Sicherheit haben? Aber erstmal auch ein Bewusstsein dafür kreieren, diese Person gibt es auch in mir. Ich bin nicht nur, ne? Also wir alle sind überhaupt nie nur, sondern ich bin nicht nur dieser ängstliche, scheue Anteil. Ich habe das auch in mir. Und das, wenn ich das weiß, dann kann ich mich vielleicht erinnern an Situationen zum Beispiel, in denen ich das hervorholen konnte. Dann kann ich mich damit verbinden mit dem Gefühl, was ich hatte, als ich mich so selbstbewusst und stark gefühlt habe und kann das vielleicht Stück für Stück auch eher holen und sagen, komm ran, ich brauche dich jetzt hier gerade.
Okay, ich brauche noch eine Klarifikation. Als du das erzählt hast, hast du gesagt, also fremde Personen sozusagen stellen dann diese Anteile dar. Und was ich nicht ganz verstanden habe, ist, sagen die dann, wie dieser Anteil sich hinstellt oder wie sich der anfühlt?
Das sagt super Frage. Nee, die Aufstellenden, die Personen, die bei uns jeweils, ne, es gibt ein Protagonist in ein Paar, die stehen da und mit denen arbeiten wir jeweils diese Anteile heraus.
Okay.
Und die wählen dann eine stellvertretende Person und sagen, würdest du bitte für mich diesen Anteil übernehmen? Und wenn die Person dann sagt, ja, mache ich, dann gibt die aufstellende Person Instruktionen und sagt, okay, wenn du das machst, bitte tritt so und so auf. Okay, so und so fühle ich mich dann in der Situation. Ah, okay. Also es hat was so wirklich auch so ein bisschen Spielerisches, fast auch was ein bisschen Schauspielerisches, wobei es keine, ne, man braucht jetzt keine Vorkenntnisse in, wie trete ich besonders gut auf einer Bühne auf. Überhaupt nicht. Es geht mehr so darum, ja, auch da wieder verschiedene Perspektiven aufzumachen und das aber auch mal so als ein visuelles Bild zu bekommen und nicht nur in diesen Worten zu verharren.
Mhm, das ja. hört sich total
neue
spannend.
Ebene ja. aufmachen.
Super spannender Einblick in deine Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn man, wie ich, jetzt festgestellt hat, boah, das Thema ist super spannend, ich möchte mich gern weiter damit beschäftigen, gibt es Bücher, die ich lesen kann? Gibt es Webseiten, auf denen ich mich informieren kann? Wo kann ich mehr erfahren?
Ja, es gibt auf jeden Fall Bücher dazu. Es gibt die Systemische TherapeutInnen-Gesellschaft, die verschiedenste, also es gibt da auf der Website von denen eine große Batterie an Literaturlinks, ne, wenn es so darum geht, sich weiter zu beschäftigen mit dem Thema. Und was man aber auch jederzeit machen kann, ist wirklich mal ganz platt googeln, systemische Paartherapie. Mhm. Vom Karl Auer Verlag zum Beispiel gibt es immer wieder so kleine Büchlein, auch die relativ schmal und gut lesbar, gut eingängig sind, wo man so ein bisschen nachschauen kann. Ja, genau.
Ah, super spannend. Wir verlinken das natürlich für euch in den Shownotes, falls ihr auch Lust habt, euch mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Ja,
cool.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vera, vielen, vielen lieben Dank. Also das hat heute wirklich Horizonte bei mir erweitert. Super interessante Folge. Vielen Dank dafür.
Gerne. Ich stehe natürlich für Rückfragen auch immer gerne zur Verfügung bei Zuhörenden und danke euch sehr herzlich, dass ich heute hier sein konnte.
Ach, sehr gerne, gerne.
Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir erstmal ganz geflasht. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.